Das Zeug. Die Regel. P. Meine Tage.
Niagara.
Periode.
Meine Tage.
Blutung.
Mens.
Die rote Welle.
Menstruation.
Periode.
Mens.
Tante Rösli.
Niagara. Periode.
So viele verschiedene Ausdrücke, dass es für die Menstruation gibt. So unterschiedlich ist die Menstruation für jede Frau. Das ist auch bei den Wechseljahren nicht anders. Ein Drittel der Frauen merkt kaum etwas davon. Ein Drittel hat leichte bis mittlere Symptome. Und der Rest kämpft mit starken Beschwerden.
Ich bin Anna, ich bin 52 und habe vor einem Jahr meine letzte Mens, also Menopause, gehabt. Aber die klassischen Wechseljahrsymptome spüre ich schon seit 45 so richtig. Die Hitzewallungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen. Ich nehme zu, trotz Sport und gesunder Ernährung und habe ständig Blasenentzündungen. Hätte ich doch nur gewusst, dass man viele von diesen Beschwerden behandeln kann und ich das nicht einfach durchsäuchen muss. Aber ich traue immer noch kaum, darüber zu reden. Die Wechseljahre stehen für älter werden. Man hat das Gefühl, man werde unsichtbar und weil man nicht mehr so leicht schwanger werden kann, sei alles vorbei. Dabei stehe ich doch genau jetzt, mitten im Leben. Ich werde endlich nicht mehr so von diesen Fürsorgehormonen überschwemmt und im Job geht es steil aufwärts.
Das ist die vierte von 5 Folgen von «In der Regel», eine Serie über einen weiblichen Zyklus vom Podcast-Gesprächsstoff von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem «Tagesanzeiger» und der «Basler Zeitung». «In der Regel» erzählt, was der weibliche Zyklus über das ganze Leben einer Frau bedeutet, anhand von Anna, die wir am Anfang gerade gehört haben. Die Anna gibt es nicht. Und doch millionenfach. In diesem Podcast begleiten wir Anna, unsere fiktive Figur, durch die verschiedenen Phasen der Menstruation durch. Ich bin Sibylle Hartmann und heute bei mir zu Gast ist Myriam Gontes, unsere bisherige Bildungsredaktorin und inzwischen Tagesleiterin am Newsdesk von Bund und Berner Zeitung. Sie hat sich mit der Anna in den Wechseljahren auseinandergesetzt. Ciao Myriam, schön bist du da.
Hallo Sibylle, hallo.
Myriam, ganz ehrlich, ich habe mich dann fast nicht getraut, dich anzusprechen und dich anzufragen, ob du echt Lust hättest, die Recherche über die Wechseljahre zu machen. Weil du bist 45 und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wo du bezüglich deiner Wechseljahre stehst.
Ja, ich muss sagen, ich habe zuerst schon ein bisschen leer geschluckt, als du zu mir gekommen bist. Ich dachte, was, Wechseljahr, das geht doch mich überhaupt gar nicht an. Ich bin doch noch so jung und das ist noch ganz weit weg. Und dann habe ich mich aber angefangen damit zu beschäftigen und einlesen und dann habe ich gesagt, es ist eigentlich ganz gut, dass ich das mal alles anschaue, weil wenn ich da vielleicht mal Krise habe und nachts nicht mehr schlafen kann, Konzentrationsstörungen habe, die habe ich immer ganz gereizt mit meiner Familie reden, dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, ah, ich muss nicht mein Leben ändern. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt in die Wechseljahre komme.
Ja, jetzt hast du eher schon so ein bisschen negativ konnotierte Sachen angesprochen gehabt von den Wechseljahren. Für aber schon ein bisschen zu spoilern, nach dieser Recherche zu den Wechseljahren, bist du eher besorgt oder positiv überrascht, was da auf dich zukommt?
Ja, also zuerst als Erklärung, ich hatte natürlich auch meine Vorurteile gehabt, eben Bezug auf Wechseljahr. Das ist einfach nur alles negativ, nur schrecklich. Es geht bergab, man vertröchnet quasi von innen her. Das war so ein bisschen meine Vorstellung. Genau, und jetzt, nachdem ich Bücher gelesen habe, mit Expertinnen geredet habe, muss ich sagen, nein, das ist gar nicht so schrecklich. Das ist eine Phase im Leben, wo man noch einmal denkt, hey, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und jetzt ich muss mich neu orientieren. Und das klingt doch eigentlich sehr, sehr positiv.
Ja, wir haben Anna in dieser Podcast-Serie jetzt schon fast durch 3 Jahrzehnte von ihrer Menstruation begleitet und sind dabei auf unzählige Tabuthemen und Mythen gestossen. Und jetzt zum Schluss aber kommt das Thema oder die Phase von der Menstruation, die am allermeisten tabuisiert wird, die Wechseljahre. Warum ist das so? Wegen dem, was du vorhin alles gesagt hast? Oder warum ist das Thema nochmal so viel tabuisierter, wenn man es überhaupt so sagen kann?
Ich denke, es hat 2 Gründe. Der erste ist, das ist ja die Zeit im Leben von Menschen, die menstruieren, wo das passiert, dass man eben die Fortpflanzungsfähigkeit verliert und auch solche, die sich bewusst dagegen entschieden haben, zum Kind zu haben. Es zeigt einem einfach, jetzt ist es definitiv vorbei, oder? Und es tut einem durch das auch die eigene Endlichkeit noch einmal vor Augen führen. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein einschneidender Moment. Und das andere ist, dass halt, man hat ja auch Hormonschwankungen in den Wechseljahren. Das heisst, man kann, die Stimmungen können auch wechseln. Und das ist halt so ein bisschen das klassische Bild von der instabilen Frau, die dann manchmal wegen dieser Hormone nicht so recht weiss, was sie sagt und nicht so rational ist. Und Frauen wollen natürlich das aus begrifflichen Gründen um jeden Preis verhindern.
Eben, und dann will man auch nicht so hinschauen. Und das ist so ein Tabu in der Gesellschaft. Und weil es so tabuisiert ist, habe ich auch die Miriam auf die Straße geschickt, um herumzuhören, was die Leute denn überhaupt wissen über das Wechseljahr.
Was kommt Ihnen beim Wort Wechseljahr in den Sinn?
Für die Frau irgendetwas, Wechseljahr. Also wenn man ja eine Periode irgendwie nicht mehr bekommt, ist das Wechseljahr.
Ist sehr ein Frauenthema.
Ein weibliches Thema, wieso eigentlich nur die Frau angeht.
Frau, die ein gewisses Alter erreicht hat und irgendwie ein Problem mit sich selbst bekommt und Probleme, auch keine Periode mehr. Wird
man als Frau, wenn ein gewisses Alter kommt?
Zweimal ist es genannt worden, ein Frauenthema. Aber es betrifft doch ja eigentlich schlussendlich überhaupt nicht nur die Frau, sondern die ganze Gesellschaft und die Männer ja indirekt auch.
Absolut, das sehe ich genauso. Also, es ist auch wichtig, wenn die Männer einbezogen werden und verstehen, wieso jetzt die Frau vielleicht so ein schnippisch antwortet oder nicht schlafen kann zur Nacht oder halt all die Symptome, die man bekommen kann, wo man dann noch darüber redet. Das ist doch wichtig, dass die Männer das auch verstehen.
Ja, lassen wir mal noch rein, was die Leute auf der Straße gewusst haben, was da überhaupt passiert.
Es ist eine hormonelle Veränderung, sagt
ich. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Man bekommt die Mens nicht mehr. Man wird halt alt, sozusagen, und auch innerlich alt. Und dann ist man nicht mehr fruchtbar und bekommt Perioden nicht mehr, soweit ich das weiss.
Und wann fängt das an? Wie lange dauert das etwa?
Ich glaube, es fährt so mit Mitte 50 Jahren. Und dann, wenn es mal ist, dann ist es.
Boah, also, ich würde so sagen, vielleicht ab den 60ern, gegen aufwärts, irgendwann dort rum. Ich bin mir da nicht so genau sicher, ich habe nicht genau zugelassen.
50 Jahre aufwärts, so.
Vielleicht um die 40, 50, wie hat man das?
Ja, wenn das es tatsächlich anfängt, das ist nämlich überhaupt nicht erst mit den 60ern, schon viel früher. Über das reden wir dann noch gut. Aber zum Einstieg gehen wir noch mal schnell zurück zu dem negativ Konnotierten. Du hast für deine Recherche mit zwei Gynäkologinnen geredet, die sich beide auf Endokrinologie, also auf hormonbedingte Veränderungen spezialisiert haben. Und du hast natürlich auch von ihnen beiden wissen, warum das Wechseljahr so negativ behaftet sind.
Ich denke, dass die Wechseljahre als solches immer noch recht negativ betrachtet werden, weil nach wie vor viele Frauen und natürlich auch Männer die Wechseljahre als ja ungeliebtes Älterwerden empfinden, das sozusagen jeder oder jede sehen kann. Und das ist natürlich für viele sehr belastend.
Das war Petra Stuten, die leitende Ärztin am Menopausezentrum von INSU. Und jetzt hören wir noch schnell in die Antwort von Anja Wüst rein. Sie ist Gynäkologin in der Kinderwunschpraxis in Bern.
Also einerseits ja, hat man natürlich das Gefühl, durch das, dass man nicht mehr die Blutungen hat, dass die Menstruationen, ist natürlich so ein neuer Abschnitt. Und dann hat man das Gefühl, jetzt ist man definitiv nicht mehr jung. Also ich glaube, das ist mal so, dass man sich verabschiedet von Jugend, vom Leichtsinn. Und dass man das Gefühl hat, ja, jetzt geht es natürlich eher in die Phase, wo man vielleicht auch ein bisschen abgibt körperlich. Man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Bräscheli. Und ich habe das Gefühl, es ist auch so, dass man das immer noch so ein bisschen vielleicht auch gehört von der Mutter oder von der Großmutter im Kopf hat, dass man sagt, ja, das ist halt eine schwierige Phase. Man ist so ein bisschen ausbremsend, eben in dem, dass man von sich her schwitzt und es einem nicht so gut geht und dass man da so ein bisschen durch muss leiden. Und das Durchleiden, das ist eben das, was ich eigentlich, wie viele andere Ärztinnen, also mit diesem Gebiet befassen, das wollen wir eben wirklich eigentlich nicht mehr hören, dass man da muss durchleiden.
Bist du auch ein bisschen geprägt von diesem Bild von deiner Mutter oder vielleicht von deiner Grossmutter, wie der Umgang mit dem Wechseljahr früher war?
Ja, ich habe jetzt gerade den Podcast zum Anlass genommen, zum ersten Mal in meinem Leben meine Mutter zu fragen, wie das bei ihr war, weil das war auch so ein Thema. Man hat einfach nicht darüber geredet. Und dann hat sie mir sehr bezeichnend erzählt, wie sie, wo sie noch gearbeitet hat im Büro, ist ihr ganz wichtig gewesen, wenn da so eine Hitzewalle gekommen ist, dass sie nie zum Fenster gegangen wäre und das Fenster aufgerissen hätte, weil der Bürokollege sonst ja sofort gewusst hätte, was los ist. Und das darf man auf keinen Fall zeigen.
Also sie hat es eben durchgesucht, was man, wie Anja Wüst vorher gesagt hat, heutzutage eben definitiv nicht mehr muss. Bevor wir aber darüber reden, was man dagegen unternehmen kann, müssen wir vielleicht zuerst mal noch schnell sagen, was überhaupt im Körper von einer Frau passiert. Und zwar eben, ich habe es vorhin schon gesagt, es fängt nicht erst mit 60 an, sondern die ersten Symptome, die fangen nämlich schon mit 38 bis 40 an.
Genau, es gibt sogar Ausnahmefälle, wo Frauen schon in den 30er Jahren schon die ersten Symptome zeigen. Das ist aber nicht der Regelfall. Zuerst ist eben die Prämenopause und das gibt so die ersten leichten Veränderungen im Hormonhaushalt. Das merkt man vielleicht auch, dass die Menstruation kürzer wird oder länger, schwächer oder stärker, vielleicht sogar einmal ganz ausbleibt. Das sind so die ersten leichten Anzeichen. Und dann aber kommt es zu der Richtung, das wir als Wechseljahr bezeichnen. Das heisst, der Fachbegriff dafür ist die Perimenopause, also und Menopause. Und das ist dann, wenn die typischen Symptome auftauchen, eben die Hitzewallungen zum Beispiel, wo wir schon davor geredet haben. Der Grund dafür ist, dass die starken Hormonschwankungen im Körper, die dann manchmal eben offenbar auch das Wärmeempfinden im Hirn durcheinander bringen und dann kommt eben da die Hitzewallung. Genau. Und dann die Menopause ist eigentlich erst die letzte Menstruation im Leben von einer Frau. Und das sagt man, die ist dann passiert, wenn man seit einem Jahr keine Menstruation mehr hatte. Das heisst, man weiß auch erst im Rückblick, wenn man seine Menopause hat.
Und nach der Menopause kommt noch eine weitere kurze Phase, Postmenopause.
Genau, wo es kann sein, dass die Symptome zum Teil noch anhalten, aber dann langsam vorbeigehen.
Was heisst langsam vorbeigehen? Bis wie lange kann das dauern?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, meistens geht es schon in den nächsten paar Jahren vorbei. Aber die ganze Phase von Prämenopause bis Postmenopause kann über 10 Jahre lang dauern.
Es gibt also auch bei Menopause verschiedene Phasen, die zeigen sich aber bei allen Frauen zum Teil sehr unterschiedlich. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, ein Drittel bekommt von dem so gut wie nichts mit über. Ein Drittel der Frauen ist mittel davon betroffen und das letzte Drittel stark. Miriam, was weiss man darüber, wie Frauen diesen Prozess erleben?
Es ist sehr unterschiedlich, aber Anja Wüst hat mir erzählt, wie teilweise Frauen bei ihr wie ein Häufchen Elend im Wartezimmer sitzen von ihrer frauenärztlichen Praxis und dass sie, wenn sie ihnen eine Behandlung verschreiben kann, die anschlägt, dass die wirklich nachher ganz, ganz andere Menschen sind, ein paar Monate später.
Ja, dann reden wir doch jetzt mal über die ganz konkreten Symptome und das lassen wir doch gleich Anja Wüst erklären.
Das Klassische, das man kennt, sind die Hitzewallungen, die Schweißausbrüche zu irgendwelchen Zeiten. So Flushs auch, die sehr unangenehm sein müssen, dem, dass man das Gefühl hat mit hochrotem Kopf. Manchmal eben dadurch, dass die Schweißausbrüche auch in der Nacht auftreten, kann auch sein, dass man dauernd erwacht, also dass der Schlaf gestört ist. Der kann aber auch ohne irgendwelche Hitzewallungen gestört sein, dass man einfach das Gefühl hat, die Schlafqualität nimmt ab. Man kann entweder nicht gut einschlafen oder die meisten können nicht mehr gut durchschlafen. Also sie wachen irgendwann 4, 5 auf und können länger nicht einschlafen. Und dann, wenn sie dann könnten, klingelt der Wecker. Schlafstörungen eben, das ist sicher ein grosses Thema. Dann kommen die ganzen Sachen dazu, wie Gelenkschmerzen, psychische so Stimmungsschwankungen. Viele sagen auch, sie verändern sich, sie kennen sich gar nicht mehr so. So bin ich nie gewesen. Das ist so typisch. Also ich erkenne mich nicht mehr. Ich habe Ängste, ich habe Panikattacken, ich kann nicht mehr vor Leuten herstehen und irgendeinen Vortrag halten. Das sind so die psychischen Aspekte. Die Sexualität ist ein grosses Thema, also Libidoverlust, dann so trockene Haut, trockene Schleimhaut, trockene Vagina. Das ist natürlich auch wieder etwas, das die sexuelle Lust nicht unbedingt fördert. Die Harnwege können durch den Östrogenmangel so verändern, dass immer wieder Infekte auftreten. Also Harnwegsinfekte, Blasentzündungen, auch Scheidentzündungen, Gewichtsveränderungen, dass man das Gefühl hat, hey, ich habe immer können essen, ein bisschen, was ich will, oder ich habe immer mich gesund ernährt und das Gewicht ist stabil geblieben. Oder ich habe immer meinen Sport gemacht und es ist alles konstant immer in diesem grünen Bereich gewesen. Und jetzt plötzlich, ohne dass ich etwas verändert habe, meine Essgewohnheiten oder Sportgewohnheiten, habe ich so ein Schwimmringli und das stört mich. Also Gewichtsveränderungen gegen oben. Haut, die sich natürlich auch verändert. Also viele sagen auch, Haarausfall ist ein Thema. Oder eben natürlich die Hautalterung.
Eine ellenlänge Liste. Und also ehrlich gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat es mir also schon ein bisschen abgelöscht.
Gut, es ist wie man Medikamentenbeilagzettel liest oder mit allen möglichen Nebenwirkungen. Das ist jetzt einfach alles, was kann passieren. Ich glaube kaum, dass eine Frau alles gleichzeitig hat.
Ja, das ist einfach alles, was es geben kann. Aber hoffentlich nicht alles zusammen. Aber die gute Nachricht ist, man kann etwas dagegen unternehmen.
Genau, es ist sehr vielfältig, was man machen kann. Es ist durch die Klassiker, sich gesund ernähren, Sport machen, Hypnose, wer lieber alternative Behandlungsmöglichkeiten möchte, Akupunktur ist auch ein Thema, Medikamente, eben gerade das, was Sie gesagt haben, entscheidet Trockenheit, oder gibt es auch Salben, Hormonsalben und natürlich Hormonpräparate, das ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist einfach, dass man sich mit Frauenarzt, Frauenärztin abspricht, was das man möchte machen.
Da möchte ich noch mal zurückkommen auf das Stichwort Hormonersatztherapie. Wir haben in dieser Podcast-Serie, in der zweiten Folge, wo Anna 25 ist, viel über Pro-Contra-Hormon geredet, im Zusammenhang aber mit Verhütungsmitteln. Und natürlich auch in den Wechseljahren gibt es Vorbehalte von den Frauen gegen so eine Hormonersatztherapie. Und mit dem hast du natürlich auch Anja Wüst konfrontiert.
Das tue ich natürlich nicht abstreiten, aber man muss es auch so ein bisschen, viele Zahlen sehen und man weiss, dass natürlich ab 50 das Brustkrebsrisiko ein bisschen ansteigt im Vergleich zu den jüngeren Jahren. Das heisst, 13 Frauen, die 50 sind, haben ein Risiko an Brustkrebserkrankungen in den nächsten 5 Jahren von 1000 Frauen. Also 13 von 1000. Und wenn man jetzt sagt, okay, mit einer Hormontherapie sind es einfach 3 Frauen mehr zusätzlich. Darum ist so die Angst vor Brustkrebs, wenn man sieht, was es alles für positive Wirkungen hat, dass man so in die Waagschale wirft. Wenn man das der Frau gut erklärt, ist es eigentlich so, dass die Menschen sagen, aha, das ist so, das habe ich nicht gewusst.
Überzeugt dich die Argumentation mit den Hormonen tatsächlich?
Ich denke, das ist sehr, sehr ein individueller Entscheid. Man muss immer so eine Abwägung machen, wie gross sind meine Beschwerden, hilft, wenn ich es versuche, auf natürliche Art etwas dagegen zu machen oder nicht. Und dann muss man eben auch noch sehen, also dass so eine Hormonersatztherapie kann auch vorbeugend wirken von Alterskrankheiten, wenn man Hormonmangel hat. Also Osteoporose ist so etwas, Herzinfarkt, Diabetes und Demenz. Und dann muss man die 2 Risiken anschauen und sagen, gut, ich entscheide mich jetzt halt für die Hormonersatztherapie, dafür verringere ich das Risiko. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, mit Brustkrebs, dass das Risiko höher ist, wenn man Hormonersatz nimmt, liegt auch daran, dass viele Brustkrebsarten eben hormontrieben sind. Das heisst, sie wachsen schneller, denn die Krebszellen. Aber es ist nicht unbedingt der Auslöser. Denn.
Ja, gehen wir von der Frage Hormon noch über zum gesellschaftlichen Umgang mit dem grössten Tabu vom Tabuthema Menstruation. Aber auch da gibt es eine gute Nachricht. Es ist sich nämlich etwas am Tun. Du warst im Menopausenzentrum vor Insu. Und das gibt es seit sage und schreibe 25 Jahre. Hand aufs Herz, Miriam, hast du vor deiner Recherche jemals etwas von dem gehört? Du bist doch schon den Kopf am Schütteln.
Nein, wirklich nicht. Und ich habe mich schon ein paar Mal mit dem Inselspital befasst und mit Gesundheitsthemen. Nein, absolut, ist nie an mir vorbeigekommen.
Ja, ich gehe auch nicht selten ins Inselspital und auch in die Frauenklinik. Und ich habe das auch von dir zuerst mal erfahren, dass es das seit 25 Jahren gibt. Aber offenbar ganz viele andere wissen das schon. Jedenfalls haben in den letzten 2 Jahren die Anfragen zugenommen in diesem Menopausenzentrum. Wir hören ins Interview 3, das du mit der Petra Stutte geführt hast. Sie ist die leitende Ärztin dort. Und sie sagt gerade als erstes, warum dass das so ist.
Ich denke, ein Hauptgrund ist, dass auch in der Öffentlichkeit mehr über das Thema Wechseljahre gesprochen wird. Das heißt, einerseits in umliegenden Ländern, vor allen Dingen im angloamerikanischen Bereich, haben sich viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch öffentlich mit dem Thema Wechseljahre auseinandergesetzt, sodass viele Frauen auch festgestellt haben, oh, ich bin gar nicht alleine mit all diesen Beschwerden, plus dass eben auch zunehmend Arbeitgeber sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil sie gemerkt haben, dass viele ihrer Angestellten tatsächlich Frauen über 40 sind, die ganz viel Leistung für die Firmen bringen und ja auch natürlich gewisse Bedürfnisse haben, die von den Arbeitgebern jetzt mehr realisiert werden.
Also Sie sagen, Menopause, Wechseljahrbeschwerde, das wird sichtbarer der Gesellschaft. Und jetzt die Generation von meiner Mutter, das war die Zeit, wo man nicht so über körperliche Beschwerden von Frauen geredet hat. Das ist heute anders.
Genau, weil viele Frauen das nicht akzeptieren, dass ihr Körper sich plötzlich verändert und sie diesen Veränderungen so machtlos ausgeliefert sind. Und sie empfinden das als sehr starken Kontrollverlust und möchten die Kontrolle wieder gewinnen und machen sich dann viel eher als noch unsere Mütter auf den Weg und suchen nach Hilfe.
Und das sind denn die Frauen, die sich bei Ihnen melden? Oder wer meldet sich denn bei Ihnen?
Die meisten Frauen, die sich hier im Menopausenzentrum vorstellen, sind in der Tat Ende 30, Anfang 40, merken vielleicht die ersten Beschwerden oder haben gelesen, dass es die Wechseljahre gibt und möchten sich gerne darüber informieren und herausfinden, wo sie genau in diesem Wechselbad der Veränderungen sich befinden. Es gibt aber natürlich auch sehr viele Frauen, die zugewiesen werden, sei es von Psychiatern, sei es von Internisten oder sonstigen anderen Fachbereichen.
Welche Vorurteile begegnet Sie als Ärztin heute noch regelmäßig in Bezug auf Menopause?
Von Seiten der Frauen besteht weiterhin oft das Vorurteil, dass sie da durch müssen, dass man sowieso nichts tun kann. Zum Teil auch, dass sie denken, das geht schnell vorbei, was ja meistens nicht der Fall ist. Die Beschwerden dauern ja doch meistens mehrere Jahre an. Viele Frauen fühlen sich auch in Anführungszeichen noch gar nicht so alt, als dass sie in die Wechseljahre kommen könnten. Das heißt, viele glauben, dass das irgendwann mal so mit 50 oder 55 losgeht. Und das ist natürlich auch ein großer Irrglaube. Das heißt, die ersten hormonellen Veränderungen treten in der Tat Ende 30, Anfang 40 auf. Und da fühlen sich die meisten Frauen ja topfit und vermuten überhaupt nicht, dass sich da etwas ändern könnte an diesem Zustand.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Wissen von den Ärzten, also vom Hausarzt zum Thema Wechseljahr? In einem Bericht im Spiegel ist gestanden, dass in der medizinischen Grundausbildung in Deutschland lernen die Ärzte eigentlich nichts darüber, wie das Wechseljahr, welche Symptome es da gibt. Wie sieht es damit in der Schweiz aus?
Im Medizinstudium gibt es natürlich Vorlesungen zur gynäkologischen Endokrinologie. Zu diesem Themengebiet gehören die Wechseljahre, aber es ist natürlich richtig. Das nimmt vielleicht 1 bis 2 Vorlesungen im gesamten Medizinstudium ein. Und da wäre es jetzt vielleicht auch übertrieben zu erwarten, dass jetzt das ausreichen könnte für die weitere ärztliche Tätigkeit. Viel wichtiger ist, dass die Ausbildung im Rahmen der Facharztausbildung für Gynäkologie, dass hier die gynäkologische Endokrinologie eher eine kleinere Rolle spielt und Bereiche wie die Geburtshilfe oder auch die operative Gynäkologie mehr Raum einnehmen. Und das wäre mit Sicherheit wünschenswert, wenn sich das verändern würde.
Ja, was Petra Stutter da erzählt hat, das macht einem doch schon wieder ein bisschen Hoffnung. Mehr Frauen holen sich ärztliche Unterstützung und sind nicht mehr bereit, die Beschwerden einfach hinzunehmen. Die Wechseljahre rücken mehr als Thema in die Öffentlichkeit und es ist auch ein Thema bei Arbeitgebenden.
Genau, es gibt jetzt auch Unternehmen, die beraten, Firmen und sagen, wie sie können helfen können. Frauen, die sind ja eben oft ein bisschen älter, erfahren, sind jetzt vielleicht in den Wechseljahren. Und ich habe gelesen, es gibt auch Frauen, die dann, wie sie zu Nacht fast nicht mehr schlafen können, dann halt das Pensum reduzieren wollen, wie sie es nicht schaffen, den ganzen Tag noch zu arbeiten. Und das Unternehmen, das Interesse daran hat, denen entgegenzukommen und zu sehen, ja, das ist vielleicht eine Phase und die geht auch wieder vorbei. Und man muss sich diesen Frauen ein bisschen Zeit geben, sich neu zu ajustieren und dann geht es dann wieder. Das ist doch sehr, sehr wichtig.
Miriam, du hast mir für die Recherche nicht nur die 2 Interviews mit den beiden Gynäkologinnen mitgebracht, sondern du hast auch ein Buch gelesen. Und so viel weiss ich, Affe, du bist recht positiv gestimmt nach diesem Buch. Was ist das für ein Buch und um was genau geht es?
Es sind 2 Bücher. Das eine ist gerade aktuell ein Bestseller. Das heisst «Woman on Fire». Und das ist von einer deutschen Ärztin geschrieben, die es sehr, sehr amüsant eben auch schreibt, mit sehr, sehr viel Positivem. Und man sagt, es ist doch toll, wenn man älter wird, eben kann weiterhin das Leben geniessen und die schönen Seiten sehen. Das finde ich sehr schön, wie sie das macht. Und das andere heisst «Die Weisheit der Wechseljahre» von einer amerikanischen Ärztin, die auch sehr persönlich beschreibt, wie sie das erfahren hat und sagt, wie sie eigentlich so eine Bilanz entzogen hat für ihrem Leben und gesagt hat, jetzt muss ich noch einmal überlegen, was eigentlich für mich wichtig ist, wie ich das Leben jetzt noch möchte gestalten. Und ich habe das sehr eindrücklich gefunden, beide Bücher, wie sie ja sagen, eben mit Kürze schon Weisheit der Wechseljahre, dass sie ja sagen, da passiert noch sehr viel bei Frauen, dass so zum Beispiel die Intuition noch wichtiger wird, das Bauchgefühl, wo man vielleicht sagt, nein, sorry, da habe ich kein gutes Gefühl, das möchte ich jetzt nicht machen. Und dass man sich vielleicht mehr getraut, das in jungen Jahren zu sagen, nein, sorry, das will ich jetzt nicht. Und zwar ohne schlechtes Gewissen und ohne zu denken, die anderen mögen mich jetzt nicht. Einfach, wenn man zu sich selber kann stehen kann, seine Gefühle. Und das ist doch wirklich etwas sehr, sehr Schönes.
Ja, das klingt sehr schön. Und noch eine Frage. Ganz am Anfang hat Anna erzählt, dass sie endlich nicht mehr so von den Fürsorgehormonen überschwemmt wird. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Ist da in diesen beiden Büchern dazu auch etwas gestanden?
Genau, weil das Östrogen geht ja langsam zurück dann in den Wechseljahr. Das ist das Fürsorgehormon, ja, wo eben macht Frauen, dass sie sich um alle kümmern, Konflikte möglichst vermeiden, für andere da sein, und das geht zurück. Und das kann man jetzt einerseits bedauern und andererseits kann man sagen, jetzt kommt vielleicht einfach eine neue Phase, wo jetzt andere Sachen wichtig werden.
Miriam, zum Schluss noch die Frage, auf was persönlich freust du dich am meisten in dieser Phase, die auf dich zukommt?
Das, was wir jetzt schon ein bisschen angetönt haben, so ein bisschen die mehr Ruhe, mehr Zeit für sich selber, sich noch einmal können bewusst überlegen, was will ich mit meiner Zeit verbringen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in dem Leben.
Und hast du ein paar Antworten auf das schon?
Ja, das ist eben das Problem. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt so ein bisschen in dem Alter sind, zwischen 40 und 50, man sagt, das ist Rush-Hour vom Leben. Man ist so beschäftigt, damit irgendwie zu machen, dass alles einigermaßen funktioniert, mit Kind, mit Arbeiten und alles an einem vorbeibringen. Man hat eigentlich gar keine grosse Zeit, um sich zu überlegen, was man selber will. Man kann gar nicht. Und das, denke ich, ist eigentlich schon positiv. Auf das freue ich mich, wieder ein bisschen mehr Zeit haben.
Eine Zeit, die dann endlich kommt, mit mehr Zeit. Miriam, danke vielmals, bist du für uns eingetaucht in das grosse Tabuthema Wechseljahr. Merci vielmals, dass du da warst.
Danke dir vielmals.
Das war sie, die vierte Folge der Serie «In der Regel» vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Tagesanzeiger und der Basler Zeitung. Wenn ihr ein Feedback habt, eine Kritik oder ihr eure eigenen Erfahrungen rund um die Wechseljahre teilen wollt, dürft ihr uns sehr gerne eine Sprachnachricht schicken an die Nummer 077 462 52 41 oder ihr könnt uns auch ein Mail schreiben an podcast.bern@tamedia.ch. Wir werden einige von diesen Reaktionen im Podcast aufgreifen. Die Recherche zur Menopause hat Miriam Contes gemacht. Produzent dieser Folge ist Noah Fendt. Das Sounddesign ist von Tobias Holzer. Begleitet wurde ist die Serie von Mirja Gabatuler. Anna ihre Stimme gelegt hat Hanna Kunz. Und die Idee für die Serie stammt von Laura Waldorf und von Sarah Buser. Und mein Name, der ist Sibyl Hartmann. Und morgen in der letzten Folge verabschieden wir dann unsere fiktive Figur, Anna. Und ich darf bei mir im Studio vier Frauen aus Fleisch und Blut begrüßen, die über ihre ganz persönlichen Erfahrungen rund um ihre Monatsblutungen zusammen diskutieren. Die Luna, sie ist 18 und hat mit 11 ihre erste Mens bekommen, noch bevor ihr Schuh der Aufklärungsunterricht stattgefunden hat. Die Corinne, 23, hat Endometriose und ist wegen dem auf hormonelle Verhütung angewiesen, obwohl sie massiv unter den Nebenwirkungen leidet. Die Eva ist 32 und hat 2 Jahre lang auf einen positiven Schwangerschaftstest müssen warten, nachdem sie ganz selbstverständlich jahrelang die Minipille durchgenommen und gar keine Mens hatte. Und Cosima, Mutter von 2 Kindern im Alter von 9 und 12, steckt mit 45 mitten in ihrer Perimenopause und setzt sich schon ihr ganzes Leben lang intensiv mit ihrem Zyklus auseinander. Als junge Frau sehr sorglos, seit den Schwangerschaften hat sich das aber geändert.